Gehören Sie auch zu den Leuten, die innerlich schon längst auf Reisen sind? Ich würde sagen, Griechenland wäre ein tolles Ziel. Nicht nur wegen der Strände und dem Meer, sondern auch, es ist immer eine Reise in die eigene Vergangenheit, nach Griechenland zu reisen. War schon jemand von Ihnen in Griechenland? Wow, Sie werden das bestätigen können. Dort wurde der Anfang europäischer Geistesgeschichte geschrieben. Athen ist die Wiege unserer Kultur, unseres Denkens. Aristoteles, Sokrates, Platon, das griechische Theater mit seinen Tragödien. Und Athen war auch in römischer Zeit noch das kulturelle Zentrum der Welt. Und wie muss es damals jenem Missionar Paulus wohl ergangen sein, als er auf seiner zweiten Missionsreise nach Athen kam? Ungeheuer beeindruckend muss diese Stadt gewesen sein. Der ganze vordere Orient und auch das damalige Palästina hatten sich alle auf den Baustil der hellenistischen Epoche geeinigt gewissermaßen. Das war das Vorbild. Paulus selbst war ein Meister in griechischer Rhetorik und Logik. Seine Briefe zeugen von einem hohen Respekt gegenüber hellenistischer Kultur. Aber was dann dem Paulus als erstes auffiel, ließ ihn gar nicht bewundern staunen, sondern machte ihn zornig. Der fokussierte seinen Blick nämlich gar nicht auf die wohlgestalteten Treppen und Absätze, die Marmorsäulen und gepflegten Gärten. Paulus sah die Tempel und Götterstatuen. Und er sah sie live gewissermaßen, nicht nur als ein historisch interessantes Relikt, wie man als Tourist heute dran vorbeiläuft. Nein, was er sah, waren zugleich Menschen, die diesem Aberglauben verhaftet waren. Nicht weniger als 3000 Götter und Göttinnen wurden von den Griechen damals verehrt. Überall fanden sich Altäre und Kultnischen. Und es dauerte nicht lange, dass es zum Streit kam. Seine Predigt vom auferstandenen Jesus Christus war einfach nicht kompatibel zu dieser Welt. Sie war so völlig anders als die üblichen religiösen Reden vor den Tempeln der Stadt. Die Philosophen und religiösen Redner der Stadt griffen ihn dann auch scharf an. Einige hatten nur Spott übrig und andere waren misstrauisch und wieder andere waren schlicht neugierig. Denn sowas hatten sie tatsächlich noch nie gehört. Und nach kurzer Zeit fand sich dann Paulus vor dem Stadtrat auf dem Areopag wieder, gewissermaßen vor der obersten Behörde der Stadt Athen sollte jetzt Paulus darlegen, was er denn Neues zu sagen habe. Und was jetzt folgt, ist eine der berühmtesten Predigten der Christenheit, der christlichen Geschichte. Es ist die Predigt des Paulus sozusagen im Zentrum der kulturellen Hauptstadt der Welt damals, auf dem Areopag. Ich lese aus Apostelgeschichte 17, ab Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen, habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Und so ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Klammer auf, das ist übrigens ein sprechender Beweis dafür, dass wenn im Neuen Testament in der alten Luther-Übersetzung von Männern die Rede ist, die Frauen immer mitgemeint waren, sonst hätte die Damaris ja nicht gleich mit, wäre nicht mit drauf angesprungen. Die stand genauso dabei. Und es ist eigentlich rechtmäßig und zutreffend, dass wir künftig immer sagen, ihr Brüder und Schwestern oder ihr Männer und Frauen, weil es genauso auch historisch zu sehen war. Also ich muss mich entschuldigen, ich hätte es gleich reinflechten sollen. Nun, wir dürfen es uns mit den alten Griechen nicht zu leicht machen. Das waren keine Primitivlinge, die jeden Unsinn glaubten. Die Bilder, die Altäre in den Tempel waren für die Griechen nicht die Gottheiten selbst. Die beteten nicht ein Bild ab an. Das waren ja nur Abbilder von unsichtbaren Mächten und Naturkräften. Gottheiten wie Diana zum Beispiel für die Jagd oder Hera für den häuslichen Herd. Wussten Sie, dass das damit zusammenhängt? Und Demeter für die Felder. Das waren nichts anderes als Facetten und Teilaspekte eines einzigen großen göttlichen Prinzips. Die Zusammengehörigkeit von den verschiedenen Gottheiten wurden deshalb ja auch immer wieder in unzähligen Mythen und Familiengeschichten im Götterhimmel zum Ausdruck gebracht. Alle Gottheiten waren ineinander verflochten. Und jede Gottheit stand für einen anderen Aspekt des Lebens. Und weil das Leben eben unendlich viele Bereiche hat, deshalb gab es so viele Altäre und Tempel. Und da herrschte auch reger Betrieb. Wer im Demeter-Tempel ein Huhn schlachtete, konnte damit rechnen, auf seinen Feldern jetzt einen besseren Ertrag zu erzielen. Und wer hin und wieder dem Asklepios opferte, erwartete eine konstante Gesundheit, dass er verschont wurde von dem, was als nächstes auf das Volk kommen würde, auf das Volk, wie das griechische Wort Epidemie wörtlich heißt. Und für alles und jeden gab es ein zuständiges Opfer oder eine bestimmte Frömmigkeitspraxis. Wenn man die Leute damals gefragt hätte, warum sie ihre Opfer bringen, hätten die wahrscheinlich achselzuckend geantwortet, so richtig glaube ich auch nicht dran, aber es kann ja nichts schaden. Niemand wollte es sich mit irgendeiner dieser Gottheiten verderben, denn das Leben in seiner Vielgestalt musste ja irgendwie in einen größeren Zusammenhang eingebunden werden. Auch Horoskope und Orakel wurden befragt und nur so gab es eine gewisse Sicherheit gegen private oder öffentliche Katastrophen. Man fühlte sich nicht ganz so dem Schicksal ausgeliefert. Und dann auf der anderen Seite waren ja die Opferaltäre schon für viele Griechen damals nur eine leere Tradition. Die Philosophen weigerten sich, etwas Genaueres über solche Ausdrücke wie das Göttliche auszusagen. Es musste schon aus rein logischen Gründen natürlich etwas Höheres, etwas Größeres geben. Da war man sich einig. Aber Genaueres sollte man bitte schön darüber nicht sagen. Gott galt unter den Philosophen als das Unsagbare und Unnennbare. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Gemeint war, dass ich nichts über Gott weiß. Das war der berühmte Satz des Sokrates. Es war ein karger Glaube im luftleeren Raum. Und nur wenige vom Volk konnten sich diesen Philosophen deshalb anschließen. Wissen Sie, das stand alles im Hintergrund, als Paulus nun seine Stimme hob und anfing zu predigen. Und dieser Predigtbeginn ist ja berühmt geworden. Paulus sprach, ihr Männer und Frauen von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin rumgelaufen, habe eure Heiligtümer angesehen, fand einen Altar, da stand dem unbekannten Gott. Und ich verkündige euch, was ihr unwissend verehrt. Anstatt jetzt mit donnernder Stimme einen Frontalangriff zu wagen, knüpft Paulus an etwas an, was er bei den Athenern gesehen hat. Ich frage Sie, wie machen Sie das eigentlich, wenn Sie mit Ihren Nachbarn oder Arbeitskollegen über Gott sprechen? Reden Sie überhaupt mit anderen über den Glauben? Und von Paulus können wir lernen, sorgfältig, ja behutsam zu beobachten, wo denn ein guter Anknüpfungspunkt gegeben ist. Den anderen eben nicht zu überrollen. Er redet nicht einfach nur drauf los, sondern er achtet darauf, wo seine Zuhörer stehen, was sie beschäftigt, was ihre Sehnsüchte und Ängste sind. Übrigens, ein Prinzip der Seelsorge ist es auch. Du darfst erst reden, wenn du zuhören kannst. Wenn du dir durch Zuhören und genaues Hinsehen, ja durch Interesse am anderen, das Recht erwirbst beim anderen, auch von ihm gehört zu werden. So wie ein guter Handballspieler sich auch gerade darin auszeichnet, mitten im Spiel die anderen stets im Blick zu haben, zu wissen, wo der andere gerade läuft, damit das Zuspiel gelingt. Und so achtet Paulus jetzt darauf, wo der andere steht, was seine Fragen, seine Erwartungen sind. Die Christen geben nämlich ständig Antworten auf Fragen, die gar keiner gestellt hat. Und jetzt gab es in Athen diesen Altar. Dem unbekannten Gott war er geweiht. Ein Sinnbild dafür, dass bei aller religiösen Geschäftigkeit immer noch die Angst blieb, irgendeine Gottheit womöglich vergessen zu haben. Was ist, wenn man einem der Götter die Anbetung vorenthalten hat und sich dieser Gott dann dafür später grausam rächen wird? Es braucht also einen nicht näher bestimmten Altar, der alle Bereiche des Lebens abdeckt, die man gerade nicht im Blick hat. Der Altar für den Unbekannten. Er verdichtet sozusagen die Zukunftsangst der Menschen, ja die Existenzangst der Menschen. Aber gleichzeitig ist dieser Altar vielleicht auch ein Sinnbild für die Sehnsucht der Menschen. Die Menschen sehnen sich nach einem Gott, der nochmal ganz anders ist als jene farbenprächtige Göttergesellschaft auf dem Olymp. Aber auch einem Gott, der anders ist als dieses karge, göttliche Prinzip der Philosophen. Es muss mehr geben als unsere religiösen oder philosophischen Eigenprodukte. Und Paulus kannte ja aus eigener Erfahrung diese Sehnsucht nach Gott und er knüpft daran an in seiner Predigt. Er will die Athener mit dem Gott bekannt machen, der sich ihm selbst schon gezeigt hat, der ihn gepackt und berufen hat und seither nicht mehr loslässt. Und ich möchte aus dieser ersten großen internationalen Missionspredigt drei Wesenszüge dieses Gottes herausgreifen. Erstens, Gott ist größer. Ja, die Beziehung der alten Griechen zu Göttern waren ja im Grunde eine sehr nüchtern pragmatische Angelegenheit. Wer den Göttern diente, konnte anschließend darauf hoffen, dass die Götter umgekehrt sich ihm auch kenntlich zeigen. Wer einen bestimmten Wunsch hatte, von einer Krankheit geheilt zu werden, wer Schutz bei einer Reise suchte, musste den zuständigen Göttern Opfer bringen. Ich gebe dir, damit du mir etwas gibst. Eine Hand wäscht die andere. Und nicht nur bei Jugendlichen begegnet einem diese Haltung ja in moderner Form. Man kann leicht erahnen, wie manche Gebete, geheimen Gebete aussehen. Lieber Gott, hilf mir jetzt durch die Klassenarbeit, dann lese ich die nächsten Tage regelmäßig in der Bibel. Lieber Gott, wenn du mich jetzt nicht beim Abschreiben erwischst, dann werde ich mein Zimmer aufräumen. Gott wird so zum Vertragspartner. Und sie schmunzeln darüber, aber mal ehrlich, wer von ihnen hat denn nicht schon einen geheimen Deal mit Gott abgeschlossen? Mit Gott ins Geschäft kommen, das ist doch unser Anliegen. Das geht ganz fromm. Der eine glaubt, dass die beruflichen Erfolge eben damit zusammenhängen, dass er einen Dauerauftrag für einen Missionar eingerichtet hat. Und der andere meint, seine Gesundheit sei deshalb so stabil, weil er jeden Sonntag in den Gottesdienst geht und sich dort hoffentlich in die Sonne setzt und nicht so friert. Ich weiß nicht, wie Ihre heimlichen Vertragsabschlüsse mit Gott aussehen. Ich kenne meine. Die gibt es bei mir nämlich auch. Und ich muss manchmal über mich selbst schmunzeln und dann wieder erschrecken auch. wie ich immer wieder mit Gott umgehe. Dass wir nämlich Gott zum Automaten unserer Wünsche degradieren. Und darin unterscheiden wir uns recht wenig von den alten Griechen. Aber jetzt sagt Paulus, Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, und er lässt sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch jedermann Leben und Odem und alles gibt. Alles, was ich Gott geben könnte, hat er doch selbst gemacht. Alles, was ich ihm bringen könnte, ist doch sein Geschenk an mich. Was glauben wir eigentlich, dass unsere Begabung, unsere Zeit, unseren Reichtum ihn beeindrucken würde? Er hat es doch selbst geschenkt. Und wer meint, mit Gott Geschäfte zu machen, der macht Gott klein. Wer meint, Gott mit irgendwelchen Opfern kaufen zu können, der benimmt sich wie einer, der einem Milliardär einen 10-Euro-Schein hinhält, um ihn zu beeindrucken. Gott ist größer. Er schenkt uns, was wir zum Leben brauchen. Und das alles gratis, ohne Bedingungen. Natürlich will er, dass wir einander Gutes tun, einander helfen, dass wir großzügig sind. Und auch mancher Dauerauftrag und mancher praktischer Einsatz ist extrem sinnvoll. Aber bitteschön, nicht als Opfer für Gott. Nicht, weil wir uns Gott dadurch erkaufen könnten. Nein, wer Nächstenliebe übt, der tut damit etwas für den Nächsten. Punkt. Und nicht etwa für die eigene Gottesbeziehung. Was wollen wir Gott denn opfern? Ihm gehört doch ohnehin schon alles. Wirklich gute Taten entstehen aus Dankbarkeit und nicht aus einer Frömmigkeit, die mit Gott wie mit einem Geschäftspartner umgeht. Ja, Gott ist größer. Und was Paulus den Griechen sagt, leuchtet ja sofort ein. Aber dann steigt schon gleich dieser beklemmende Gedanke hoch, wenn Gott so groß ist, dass er diese Welt und alles, was dazugehört, geschaffen hat, wenn er so groß ist, dass er mein Denken und mein Fühlen übersteigt, wie soll ich, kleiner Wurm, dann mit ihm noch Kontakt aufnehmen? Haben dann womöglich doch Sokrates und die anderen Philosophen recht, die sagen, schweig still, du kannst über Gott gar nichts aussagen. Gestern Abend sah man ja wieder den wunderbaren Sternenhimmel über uns. Wussten Sie, dass die Lichtstrahlen des allernächsten Sternes, des direkten Nachbarn der Sonne, dass diese Lichtstrahlen fast 5 Jahre brauchen, um hier anzukommen. Und das mit einem Tempo von 300.000 Kilometer pro Sekunde. Alpha Centauri heißt dieser nächstgelegene Stern. Vielleicht haben ja die griechischen Philosophen recht, wenn sie Gott, den Schöpfer des Universums, als ein anonymes, abstraktes Etwas verkündigen, zu dem es keinen Kontakt gibt. Paulus sagt im Gegenteil, obwohl Gott unser ganzes religiöses Systemdenken sprengt, ist er doch gleichzeitig so viel näher, als wir ahnen. Und deshalb das Zweite, Gott ist näher. Ich stelle mir vor, wie er sich jetzt den Philosophen unter den Leuten da auf dem Areopag zuwandte. Gott hat die Menschen nicht geschaffen, damit sie ihn bedienen sollen. Gott ist größer, aber Gott hat die Menschen geschaffen, damit sie ihn suchen sollten, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. So einen Gott verkündet Paulus. Er hat den Menschen als sein Bild geschaffen. Das heißt, er will in Beziehung treten zum Menschen. Der Kontakt zu Gott ist die Bestimmung unseres Lebens. Und das nicht eine anonyme religiöse Verehrung, sondern ein Gebet, ein Austausch mit Gott, in dem wir Gott ganz privat, ganz persönlich mit Vater anreden können. Wir können du zu Gott sagen. Was für eine Aussage ist das? Was für eine Botschaft? Wenn Gott dieses Milliarden von Lichtjahren große Universum als Schöpfer umgreift, was ist das für eine Anrede, wenn wir ihn Vater nennen dürfen? Und was haben wir für einen Gott, der so groß ist und trotzdem ganz nah? Und jetzt beginnen wir zu ahnen, was Paulus damals sagen wollte. Gott ist auch da, wo ich selbst überhaupt nichts mit ihm zu tun haben will. nichts von ihm wissen will, ihn gar nicht mal erahne. Und auch da ist er an meiner Seite. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Auch dort würde deine Hand mich halten und deine Rechte mich leiten. So beten wir im Psalm 139. Auch wenn ich bis ans Ende der Welt vor ihm fortlaufen wollte, würde er mich doch nicht loslassen und bei mir bleiben. Und jetzt schaue ich mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade auf mich eingestellt ist. Ich rufe euch Konfirmandinnen und Konfirmanden zu, die ihr jetzt zuschaut. Und auch denen, die jetzt da sind. Einige sind auch präsent hier. Ihr werdet in der nächsten Woche, die ersten von euch werden konfirmiert und ihr werdet an eure Taufe erinnert. Und wenn in der Taufe euch zugesagt wurde, dass dein Name jetzt mit Gottes Namen in Beziehung gebracht wird, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir, dann heißt das, Gott sagt dir zu, ich bin da. Ich bin so dicht bei dir, dass ich dich nie mehr loslasse. Ich bin nicht anonym in der Ferne, sondern ich sehe dich und umgebe dich. Ich bin bei dir. Das ist doch die Botschaft, von der wir leben. Und viele Menschen entdecken das erst im Rückblick. Eigentlich habe ich gar nicht ihn gesucht, sondern er hat mich gesucht und gefunden. Gott war doch auch da, wo ich mir selbst gottlos vorkam, wo ich im Dunkeln herumtapste und überhaupt nicht ahnte, dass auch dort Gott war. Fürwahr, sagt Paulus, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Und noch ein letztes wird in dieser antiken Predigt deutlich. Drittens, Gott ist konkret. Hören wir nochmal den Schluss seiner Predigt, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Paulus sagt damit, die Geschichte der Erde und auch unsere persönliche Geschichte, sie laufen zusammen in dieser einen Person, in Jesus von Nazareth, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Nun, nachdem seine Zuhörer vorher noch, als Paulus von Gottes Nähe redete, vielleicht ungläubig den Kopf schüttelten, aber doch noch interessiert bei der Sache waren, regte sich jetzt der Widerstand. Das kann nicht sein. Wenn schon Gott so groß ist und wenn er schon gleichzeitig uns so nahe ist, dann kann er doch nicht so konkret sich festlegen. In diesem einen soll alles zusammenkommen. An diesem einen soll festgelegt werden, was bei Gott gilt. Durch ihn will Gott den Erdkreis richten. Wenn schon Gott umfassend ist und wenn er schon uns nahe ist, dann soll er doch individuell jedem Menschen so nahe sein, wie der es in seinen Gefühlen empfindet. Und in seinem Kulturraum und in seinem Denken und in seiner jeweiligen Prägung. Dann gibt es doch ganz, ganz, ganz viele Wahrheiten, weil es ganz viele Menschen gibt. So dachten die damals schon und sie merken, das ist hochmodern. Und Paulus, klar, bekam Widerstand in diesem Moment, als er sagte, in ihm entscheidet sich alles. Er ist es, den Gott von den Toten auferweckt hat und damit in ihm den Anfang des neuen Himmels und der neuen Erde begründet hat. Er ist der Schlüssel zur Ewigkeit. Das kann nicht sein, sagten viele damals. Aber so ist es. Jesus Christus ist der Schlüssel. Und wer wissen will, wie der unendlich große Gott denn nun wirklich ist, muss auf diesen einen Mann aus Nazareth schauen. Und wer weiß, dass Gott überall ist, aber keine Ahnung davon hat, wo man ihn denn konkret finden kann, soll die Begegnung mit dem Auferstandenen suchen. Das sagt Paulus. Lukas, der Evangelist, der ja auch die Apostelgeschichte verfasst hat, schreibt leider nicht, was Paulus jetzt hier weitererzählt hat. Ich stelle mir vor, wie er vielleicht seine Zuhörer mitnahm zu dem Geschehen in Bethlehem, wie die Hirten das Kind aus der Krippe heben durften, es vorsichtig auf den Arm nehmen durften. So nahe ist Gott. Und das macht Mut, vertrauensvoll mit ihm umzugehen. Oder vielleicht hat Paulus auch von dem Fest erzählt, das Jesus zusammen mit seinen Jüngern in Kana feierte. Damals ging der Wein aus, peinlich war das, aber Jesus wurde gebeten, sich darum zu kümmern. So konkret ist Gott. Es macht Mut, ihm im Gebet auch kleine Anliegen zu nennen. Oder ich denke an den Augenblick, als der Jünger Thomas, der immer noch nach der Auferstehung gezweifelt hat, plötzlich vor Jesus steht und ihn berühren darf. Und er stammelt nur noch: Mein Herr und mein Gott. Ja, wer Gott begegnen möchte, darf Jesus berühren. Gott konkret. So redet Paulus. Da begannen einige zu spotten und andere sprachen: Wir wollen dich ein andermal darüber weiterhören. Und Paulus ging von ihnen. Einige schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Ja, damals in Athen bei der Predigt von Paulus haben einzelne Menschen erlebt, wie sie Gott begegneten, wie sie Jesus berührten. Oder besser gesagt, wie sie von Jesus berührt wurden. Ja, Herr Jesus Christus, was ist das für ein Geheimnis, dass du nicht abstrakt und unnahbar bist, sondern Mensch wurdest. Ja, vielmehr, dass du am Kreuz auch in unsere tiefsten Abgründe und Ausweglosigkeiten hineingekommen bist. Danke, Herr. Bitte berühre uns neu mit dieser deiner Nähe und lass uns neu über das Wunder staunen, dass wir nicht einem unbekannten Gott huldigen müssen, sondern du dich selbst uns geschenkt hast. Und so wollen wir mit dir rechnen. Nicht wie mit einem Vertragspartner, den man mit Gebeten und Opfern kaufen kann, sondern wir wollen mit dir rechnen, dem unfassbar großen und zugleich freien Gott. Dein Wille geschehe und dein Reich komme. Amen.